Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich und Freunden und Feinden, Widersachern und Teamspielern. Die gute alte Zweierbeziehung, mal erfolgreich, mal zerrüttet, sie zieht sich wie ein roter Faden durch diese Sendung. Da wären etwa Wladimir Putin und Andrzej Duda. Wir sprechen über das morgige Holocaust-Gedenken in Israel, wo der eine nicht kommt, weil der andere sprechen darf. Ausgerechnet am heutigen deutsch-französischen Tag schließt die letzte deutsche Buchhandlung in Frankreich, auch das ein Thema, so wie der selbsternannte Totalkünstler Tim Ulrichs, der alles in sich vereint, Künstler und Mensch, Werk und Idee. Zu Beginn soll es um den kulturpolitischen Paukenschlag des Tages gehen, der weit über die Hauptstadt hinaushallte. An der Spitze des Staatsballetts Berlin wird die noch vergleichsweise junge Intendanz von Sascha Walz und Johannes Oehmann bereits Ende des Jahres schon wieder vorbei sein. Erst in der vergangenen Saison hatte Oehmann, erst in der laufenden Saison hatte Walz die aktive Leitungstätigkeit bei der traditionsreichen Kompanie aufgenommen. Nicht gerade mit offenen Armen waren sie von allen empfangen worden. Ihre Namen, ihre Choreografien stehen schließlich nicht gerade für das klassische Ballett, für Spitzenschuh und Tütü, um es mal bildhaft zu sagen. Jetzt also die Nachricht vom baldigen Aus. Johannes Oehmann werde zu Beginn des kommenden Jahres ans Dansens Hus in Stockholm wechseln, als neuer Geschäftsführer und künstlerischer Leiter. Und vor diesem Hintergrund werde auch Sascha Walz ihre Co-Intendanz beenden. Soweit also der Paukenschlag. Frage an die Tanzkritikerin Wiebke Hüster, die uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Ist das alles so einfach? Johannes Oehmann möchte also nach Stockholm wechseln und keine Querelen, bloß ein besseres Angebot?
Ja, also ich glaube, dass das natürlich für den Schweden Oehmann ein Lebenstraum ist, dieses Dansens Hus in Stockholm zu leiten. Er hat ja zuvor das Königlich Schwedische Ballett geleitet und auch sehr gut. Er war davor ein fantastischer Tänzer selbst. Aber sein großes Interesse und sein großes Verständnis von zeitgenössischem Tanz lässt ihn eben auch prädestiniert dazu erscheinen, ein Theater zu übernehmen, in dem er produzieren, koproduzieren, einladen kann, wie es dieses Dansens Hus ist, dass man auch sagen muss, selbst im europäischen Vergleich wirklich strahlt, neben Häusern wie dem Théâtre de la Ville in Paris oder auch dem Sellers Wells Theatre in London.
Also die Argumente hat Oehmann auf seiner Seite. Wie finden, Wiebke Hüster, wie finden Sie das, dass Sascha Walz sagt, naja gut, wenn er geht, dann höre auch ich auf?
Ja, die beiden waren ja wirklich ein sehr gutes Team. Die kennen sich schon sehr lange. Johannes Oehmann hat mir mal diese Entscheidung, sie als Co-Direktorin zu bitten, mal so erklärt, dass er ihre Arbeit sehr schätzt, dass er sie menschlich sehr schätzt. Und das hat sehr gut funktioniert zwischen den beiden. Und ich finde es von Sascha Walz ausgesprochen respekteinflößend und wirklich ehrenvoll, dass sie jetzt sagt, nein, das war eigentlich mit Johannes zusammen und das jetzt alleine fortzusetzen, das ergibt keinen Sinn.
Ein gutes Team, haben Sie gerade gesagt. Nochmal ganz allgemein die Frage, ob die kurze Zeit der beiden denn auch dann tatsächlich eine gute Zeit war für Berlin und für Staatsballett.
Das war eine ausgezeichnete Zeit und ich dachte heute Morgen auch wirklich, mir fällt der Kaffeebecher aus der Hand. Ich war so geschockt und auch so traurig, weil ich wusste davon auch nichts. Niemand hat das gewusst. Nicht mal die Senatsverwaltung weiß das schon besonders lange, wie mir der Sprecher Daniel Barth heute Morgen erklärt hat, als ich ihn fassungslos anrief. Und man muss sagen, es war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Ist ja auch noch, die Spielzeit läuft ja noch. Und er hat eröffnet mit Alexei Radmanskis Rekonstruktion von Petit Pas Bayadère. Das war eine Premiere, um die hat uns die Welt beneidet, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dann hat er Sharon Eyal gewonnen. Meiner Ansicht nach die beste zeitgenössische Choreografin, die es weltweit im Moment gibt. Und sogar hat sie eine Uraufführung für dieses Staatsballett gemacht. Die Tänzer waren unglaublich, sind unglaublich gut, tanzen wirklich fantastisch und sind auch so aufgeteilt, dass es welche gibt, die eben in der Bayadère fantastisch sind und andere, die bei Eyal total rocken und manche, die sogar beides können. Also ich bin schon sehr traurig, dass das zu Ende geht und ich verstehe auch, ich habe das da schon nicht verstanden. Ich dachte, ja, Walz wäre vielleicht besser als Hauschoreografin, denn als Co-Direktorin, aber ich muss das wirklich zurücknehmen, weil ich glaube, die waren wirklich ein oder sind noch ein wirklich sehr gutes Team und wir müssen einfach traurig sein, dass das zu Ende geht. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie das Staatsballett vorher da stand, Entschuldigung, da hatten wir Nacho Duato und davor einen total ermatteten, künstlerisch einfallslosen Wladimir Malakow.
Ja, da stellt sich die Frage nach dieser nicht ganz so glücklichen Hand beziehungsweise nach diesen nicht ganz so langen Regentschaften oder Intendanzen, wie es jetzt weitergeht. Nach der Begeisterung, die aus Ihren Worten spricht, kann es ja fast nur schlechter werden.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt natürlich schon ein paar Namen weltweit, die interessant wären, ans Staatsballett zu holen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber man muss vor allem sagen, man muss ja jetzt fürchten, wie wird dieses neue Berufungsverfahren stattfinden? Wird jetzt endlich mal eine Kommission bestimmt, die wirklich international guckt und überlegt, wen können wir hier hinholen? Und wird das bitte nicht wieder so eine Provinzführer-Einzelentscheidung, wie das vor Johannes Oehmann zum Beispiel im Fall von Nacho Duarte war?
Okay, also wir drücken die Daumen, dass eine Findungskommission jemand Ordentliches findet.
Ja, genau, unbedingt.
Danke an die Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Wir sprachen über den überraschenden Weggang bzw. das überraschende Ende der Intendanz Oehmann-Walz am Staatsballett Berlin. Er darf und ich nicht. Auf diese sehr vereinfachte Formel sind wohl die diplomatischen Querelen zu bringen, die das morgige Welt-Holocaust-Forum in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem begleiten. Während dann die 50 Staats- und Regierungschefs nach Israel reisen, um über das künftige Erinnern an den Holocaust zu sprechen, wenn keine Überlebenden mehr davon erzählen können. Während sich also die Welt in Yad Vashem trifft, aus Anlass des 75. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung, bleibt Polens Präsident Andrzej Duda der Veranstaltung fern. Er nämlich darf nicht reden beim offiziellen Gedenkakt, dafür aber, neben Israel und Deutschland, Vertreter der vier Alliierten des Zweiten Weltkrieges. Für Russland wird Präsident Wladimir Putin sprechen. Putin und Duda nicht? Dann lieber gar nicht erscheinen, so Dudas Devise. Mit dem Direktor des Deutschen Polen-Institutes in Darmstadt, mit Peter-Oliver Löw, habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Löw, Hintergrund von Dudas Absage ist ja ein Geschichtsstreit zwischen Polen und Russland. Kann man den vielleicht so zusammenfassen? Beide wollen ihre Kollaboration mit Hitler-Deutschland, ihre Beteiligung am Holocaust herunterspielen?
Da muss man differenzieren. Wenn man Polen eine Kollaboration vorwirft, so ist das sehr ungerecht, weil Polen im Grunde selbst Opfer des NS-Überfalls gewesen ist. Und eine Mitbeteiligung am Holocaust kann man allenfalls einzelnen Gruppen in der polnischen Gesellschaft zum Vorwurf machen. Es geht letztlich bei Putin und Duda um diesen Streit um den Kampf um die Deutungshoheit, um die Herrschaft über die richtige Geschichtserzählung. Putin sagt, Polen trägt eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und Polen sei generell ein latent antisemitisches Land gewesen, schiebt also den schwarzen Peter letztlich Polen zu. Aus polnischer Perspektive und aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft ist das letztlich aber Humbug. Polen ist sehr viel stärker Opfer gewesen und vor diesem Hintergrund blieb Duda letztlich keine Chance, andere Wahl, als zu sagen, ich kann nicht nach Israel fahren, wenn ich dort nicht als Vertreter des Landes, das unwillentlich zum Schauplatz des Holocaust und des gewaltigen Mordens geworden ist, wenn ich nicht selbst zu Wort kommen kann.
Sie haben also Verständnis für die Haltung und die Entscheidung von Andrzej Duda und würden sozusagen an seiner Seite damit rechnen, dass Wladimir Putin die Bühne in Yad Vashem nochmal nutzt, um diese de facto falschen Tatsachen vorzuführen?
Das sind die Befürchtungen in Polen. Man hat gesagt, entweder darf Duda dort den Standpunkt Polens vortragen und der bereits im Gange befindlichen geschichtspolitischen Offensive Russlands etwas entgegensetzen, oder wir lassen es sein, es macht keinen Sinn, dass er dort steht und in die Kameras lächelt und nichts sagen darf.
Ich möchte noch mal auf Ihren Satz zurückkommen, dass Polen doch in erster Linie Opfer war damals und nicht unbedingt Täter. Wladimir Putin betont ja immer wieder in seinen Aussagen auch den starken Antisemitismus in den Zwischenkriegsjahren. Also liegt Putin komplett falsch mit seiner Argumentation?
Antisemitismus war nichts, was den Gesellschaften Europas in der Zwischenkriegszeit fremd gewesen war. In allen Ländern Europas gab es Antisemitismus. Und wenn man sich vor Augen führt, dass Polen das Land war, in dem die meisten Juden im ostöstlichen Europa lebten, zahlenmäßig, prozentual, so ist es natürlich, dass es auch eine bestimmte Zahl von Menschen gab, die Antisemiten waren oder sich antisemitischer Propaganda und Politik irgendwie unterwarfen. Es gab Antisemitismus und Antisemitismus wurde in den letzten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg auch zu einem, ein wenig zur Regierungspolitik, aber das war ein sagen wir, ein Antisemitismus, der überhaupt nicht im Kontext des Holocaust zu sehen ist, sondern wenn, so dachten selbst die polnischen Nationalisten, die Rechten nur daran, Polen zu verdrängen, vielleicht zur Auswanderung zu bewegen, dazu beizutragen, dass die Konkurrenz für die nichtjüdischen Polen auf dem Arbeitsmarkt geringer wird. Das jetzt im Kontext des Holocaust den Polen zum Vorwurf zu machen, ist zutiefst unhistorisch.
Fakt ist aber auch, dass die Erinnerungspolitik in Polen erst jetzt seit einigen Jahren, seit der PiS-Regierung, doch insbesondere sehr nationalistisch ist. Wir denken nur an die Debatte über das sogenannte Holocaust-Gesetz, über das wir mit Ihnen hier in Kultur heute auch schon gesprochen haben.
Ja, das ist ein Teil der PiS-Geschichtspolitik, zu versuchen, die Opferrolle der Polen hervorzuheben und mögliche schändliche Elemente der polnischen Geschichte unter den Teppich zu kehren. Und dann hat man dieses Gesetz versucht zu erlassen oder erlassen, es wurde dann ja zurückgenommen, das besagte, dass jedes Reden über eine mögliche Mitverantwortung von Polen bei der Verfolgung von Juden, bei der Ermordung, beim Holocaust unter Strafe gestellt werden sollte. Das war ein absoluter Fehler der polnischen Regierung, dieses Gesetz überhaupt jemals durchgeboxt zu haben, weil es darauf einen unerhörten Aufschrei in der gesamten westlichen Welt gab und natürlich auch unter fast allen Juden. Es ist unvorstellbar, quasi die historische Wahrheit per Gesetz dekretieren zu wollen.
Peter Oliver Löw, der Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, über den Streit um die Erinnerung zwischen Polen und Russland. Heute Abend um 19.15 Uhr geht es in der Deutschlandfunksendung zur Diskussion auch um Geschichtspolitik und Erinnerungskultur. Das umkämpfte Gedenken an die Shoah ist die Gesprächsrunde überschrieben. Dass sich historische Wunden auch schließen lassen, dafür steht der heutige Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Vor genau 57 Jahren setzten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer ihre Unterschriften unter den sogenannten Élysée-Vertrag. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den zuvor verfeindeten Staaten wurde darin vereinbart, regelmäßige Treffen und enge Absprachen. So sehr der 22. Januar ein Feiertag für die politischen Beziehungen ist, so traurig ist der 22. Januar in diesem Jahr für den literarischen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich. Denn ausgerechnet heute schließt in Paris die letzte deutsche Buchhandlung in Frankreich. 5 Jahre wirtschaftliche Flaute liegen hinter der Inhaberin Iris Mönch-Hahn. Nora Karches hat sie noch vor der Schließung besucht.
Die französische Freundschaft existiert, aber ich würde schon auch sagen, manchmal so ein bisschen mehr auf dem Papier als vielleicht so wirklich im praktischen Leben.
80% ihrer Kunden stammen aus Frankreich, sagt Mönch-Hahn. Doch immer weniger Menschen lernen Deutsch und das macht sich auch am Umsatz bemerkbar. Während die politische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern seit Jahrzehnten ausgebaut wird, verkümmert in Frankreich das Interesse am deutschen Nachbarn an der Basis. Hinzu kommt die Pariser Miete, die das Budget Mönch-Hahns weit übersteigt. Und dann ist da noch die angespannte politische Lage.
Was neu dazu kam, war diese Gelbwestenbewegung. Alle Menschen, die früher am Wochenende, am Samstag gerne nach Paris gefahren sind, die kommen alle nicht mehr. Und das merken hier eigentlich, glaube ich, fast alle Geschäftsleute.
In Paris leben nach Angaben der deutschen Botschaft etwa 60.000 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mönch-Hahn ist es nicht gelungen, unter ihnen so viele Kunden zu finden, damit es für das Überleben ihres Ladens reicht. Jedes 5. deutsche Buch wird heute im Internet bestellt. Sogar in einem offenen Brief hat Mönch-Hahn die deutsche Botschaft gebeten, Bücher doch bei ihr zu kaufen. Vergeblich. Allein in den letzten 5 Jahren haben in Paris 2 deutsche Traditionsbuchhandlungen geschlossen. Die eine Librairie Buchladen nach 50 Jahren, die andere Marisal nach 34 Jahren. Petra Kringel, die langjährige Leiterin von Marisal, glaubt nicht daran, dass es in der Stadt einen neuen deutschen Buchladen geben wird.
Frau Mönch-Hahn, die so viel Kompetenzen und so viel Leidenschaft da reingelegt hat, wenn es selbst da keinen Erfolg gibt, sehe ich ja niemanden, der das nochmal wagen wird oder wagen kann.
Dabei hatte die deutsch-französische Freundschaft ausgerechnet in der ersten deutschen Buchhandlung begonnen, die 1947 in Paris eröffnete. Deren Wiener Inhaber Martin Flinker war als Jude von den Nationalsozialisten verfolgt worden. Und so akzeptierte man ihn und sein Geschäft mit deutschen Büchern. In einem Interview auf France Culture aus dem Jahr 1985 erinnerte er sich.
Ich hatte Es kam der Außenminister Robert Schuman, mit dem ich eng befreundet war. Er ist der Vater Europas. Eines Sonntags, ich arbeitete auch am Sonntag, sagte er: Monsieur, Sie brauchen einen Spaziergang. Ich vertrete Sie im Geschäft, bis Sie wiederkommen.
Einer, der damals in dem bis Mitternacht geöffneten Laden mit dabei war, ist der 91 Jahre alte Georges Arthur Goldschmidt. Er ist Schriftsteller und hat Handke und Kafka ins Französische übersetzt. Bereits lange vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages galt Flinkers Laden als die intellektuelle Botschaft Deutschlands, sagt er. Sowohl den französischen Literaturnobelpreisträger André Gide als auch den deutschen Thomas Mann traf man damals in Flinkers Geschäft an der Seine.
Er war sehr berühmt, auch bei Leuten, die nie bei ihm gewesen sind. Es war ein Original, wie man auf Französisch sagt. Es war eine Figur aus dem Ausland.
Goldschmidt bestellte bei Flinker Anfang der 50er Jahre für die französische Regierung deutsche Schulbücher.
Und manchmal kam ich zu ihm zum Rhein und da fing er an: Ach, Herr Goldschmidt, Sie haben mich immer noch nicht bezahlt. Und da saß jemand und lachte. Ein Herr. Und Flinker sagt: Ach, der ist genau, das ist ein Kollege von Ihnen, der ist genau wie Sie. Wir haben uns befreundet, sprachen miteinander. Erst Jahre später habe ich erfahren, dass dieser Herr Anschel Celan war.
Mit dem Aus für die letzte deutsche Buchhandlung geht in Frankreich eine Ära zu Ende. Paris verliert einen der letzten Orte des gelebten Kulturaustausches zwischen den beiden Nachbarländern, Deutschland und Frankreich.
Nora Karches über die Schließung der Librairie Allemande, heute am Tag der deutsch-französischen Freundschaft. Und jetzt, Obacht, der Werbeblock in Kultur heute.
Ich bin ja kein Künstler des Kunstmarktes. Ich bin auch sehr preiswert oder billig. Ich bin schon richtig billig. Also nicht nur preiswert, sondern meine Arbeit kann jeder kaufen. Auch Sie können die kaufen.
Offensives Marketing könnte man das nennen, was der Künstler Tim Ulrichser betrieben hat bei einer Ausstellung des Goethe-Institutes in Sofia. Er versteht sich nicht als Teil des arrivierten Kunstmarktes, auf dem Millionen und Milliardenbeträge gezählt werden. Ihm geht es nicht um das einzelne Objekt, sondern um die Idee dahinter. Tim Ulrichs ist, diesen Titel hat er sich selbst verliehen, ein Totalkünstler. Die Akademie der Künste zeichnet den 79-Jährigen mit dem Käthe-Kollwitz-Preis 2020 aus. Und dazu gehört auch eine Ausstellung, die morgen eröffnet wird. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sie vorab schon gesehen. Herr Probst, in der Regel gibt es ja eine Verbindung zwischen Namensgeberin des Preises und dem Preisträger, auch in diesem Fall. Also sind da irgendwelche Verbindungslinien zu erkennen zwischen Käthe-Kollwitz und Tim Ulrichs?
Also Frau Imrech, Tim Ulrich scheut ja ein wenig die Selbstverortung, deswegen kam von ihm heute auf diese Frage eigentlich auch nichts, was das weiter erhellt hätte. Aber wer sein Werk kennt, der würde es eigentlich eher in der Tradition der Dadaisten, vielleicht der konkreten Kunst verorten, weniger so im Sinne des Expressionismus von Käthe-Kollwitz. Er selbst hatte sich auch so mal geoutet, dass er durch einen langen Briefwechsel mit Raoul Hausmann, also mit dem Dadaisten, zu seinem künstlerischen Selbstverständnis so gefunden hat. Aber es gibt natürlich doch gewisse Parallelen zu Kollwitz, also im unterschwellig politischen Charakter. Zum Beispiel hat sich Ulrich 1974 in Barcelona mal eine Zielscheibe auf die Höhe des Herzens tätowieren lassen, um auf diese Weise die Gegner des Frankismus zu unterstützen. Auch so diese Thematisierung seiner, ja, hatten wir eben auch gehört, ne, diese unverfügbare Künstlerpersönlichkeit, so diese Ausstellung als lebendes Kunstwerk in den frühen 60er Jahren, auch so eine Art Widerstand gegen die Kulturindustrie, auch so eine Replik auf die Vereinigung von Kunst und Leben, vielleicht die auch bei Käthe-Kollwitz eine gewisse Rolle spielt.
Er scheue die Selbstverortung, haben Sie gerade gesagt, aber die Selbstbetitelung scheut er nicht. Er hat sich Totalkünstler genannt. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist zum einen nach Ulrichs Verständnis also einfach jemand, der zum quasi Kunst zu allem machen kann oder aus fortlaufend neue Einfälle produziert, ohne jetzt da auf die Geschmacksurteile des Kunstbetriebes zu achten. So drückt er das jedenfalls aus. Aber andererseits auch hier wieder so das Spiel mit Worten, mit diesem wagnerianischen Pathos des heroischen Gesamtkünstlers. Und Ulrich sagt dann dazu auch, so wie Goebbels den totalen Krieg erklärt hat, so erkläre ich eben die totale Kunst. Und ja, dieser etwas ambivalente Humor begleitet eigentlich sein Werk seit 50, 60 Jahren. Und sein Publikum war eigentlich auch immer gespalten in jene, die eigentlich immer wieder darüber lachen konnten und jene, die es eben nicht konnten.
Worin zeigt sich denn der Humor, beziehungsweise was ist zu sehen jetzt in der Ausstellung im Hanseatenweg?
Ja, im Hanseatenweg ist vor allem sein sprachbetontes Werk auch zu sehen. Das ist vom Konzeptionellen her fast ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen, weil wenn Sie sehr viele Werke mit Sprachwitz oder Sprachanspielungen haben, dann verbraucht sich dieser Witz auch irgendwann. Also Sie haben beispielsweise dieses Werk mit Kants Kritik der reinen Vernunft, dass es einem auf einem Tischchen liegt, die kleine Reklamausgabe zugeklebt und unten auf einem, unter einem verkürzten Tischbein liegt eben Kants Kritik der praktischen Vernunft. Oder es gibt Schilder, auf denen steht siehe oben oder siehe unten und man kann dann eben ständig sozusagen von oben nach unten blicken. Oder dieses berühmte Foto mit dem auf das Augenlid tätowierten Wort The End. Also immer spielt sozusagen der Sprachwitz eine Rolle und das ist in dieser Ausstellung mit einer gewissen Totalität ausgeführt, wobei man sagen muss, es wird noch einen zweiten Teil geben im März hier im Haus am Lützowplatz, wo dann auch verschiedene skulpturale Werke eine Rolle spielen werden, wie beispielsweise diese Arbeit mit den auf- und zuklappenden Türen, die Großinstallationen, die werden dort sicherlich auch zu sehen sein.
Mhm. Aber ist denn eigentlich mit dem kurzen Witz, mit dem Aha-Moment die Sache eigentlich schon vorbei oder muss man auch nochmal nach tieferen Deutungen suchen?
Ja, ich glaube, es gibt eine Spur in Ulrichs Werk, die könnte man sozusagen als die vergessene Künstlerpersönlichkeit bezeichnen. Es ist ja sozusagen eine Legende, die sein Werk begleitet, die er selbst auch nach Kräften in vielen Facetten nährt. Dieses Déjà-vu-Erlebnis, wenn man sein Werk betrachtet. Etliche dieser Arbeiten glaubt man von anderen Künstlern zu kennen und ein Blick auf das Entstehungsjahr zeigt dann, dass Ulrichs nicht selten ein oder zwei Jahrzehnte früher da dran war. Zum Beispiel dieser eigene Grabstein von 1969 findet sich mehr als 20 Jahre später bei Jonathan Monk in einer ähnlichen Weise. Oder die Idee für die Arbeit Durchsicht durchs Ich 1971, wo er sich mit einer Magensonde sozusagen mit auf die Reise in sein Ich macht. Das findet man viel später in den 90er Jahren bei Pipilotti Rist fast identisch. Man könnte das also noch so weiter aufziehen, aber es gibt eben auch hier, beispielsweise bei Gilbert und George in England, auch viele Sachen, die gleichzeitig passieren. Und wahrscheinlich muss man einfach sagen, es lag einfach sehr vieles in der Luft, was Ulrichs nie selber vorweggenommen hat in dem Sinne, sondern was einfach von vielen Künstlern einfach ebenfalls reproduziert werden konnte.
Carsten Probst, danke. Wir sprachen über weiter im Text die Ausstellung des Käthe-Kollwitz-Preisträgers 2020, Tim Ulrichs in Berlin. Gerade erst beschlossen und schon jetzt gibt's Kritik an Berlins Plänen für ein neues House of Jazz. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Ja, ein Haus für den Jazz, das freut die Jazzszene. Nicht aber all die anderen Berliner Musiker, die sich vielleicht auch neue Räume für Proben und Konzerte wünschen würden. Anfang der Woche hatte die Berliner Senatsverwaltung angekündigt, in einer alten Münzprägeanstalt ein neues Jazzzentrum einzurichten. Die Initiative Neue Musik Berlin, die viele Musiker der freien Szene vertritt, hält diese Entscheidung allerdings für fatal. Denn große Teile der experimentellen Musikszene der Stadt würden damit ausgegrenzt. Etwa die neue Musik, die Klangkunst, das Musiktheater oder auch die elektronische Musik. Das beschlossene Nutzungskonzept für die sogenannte alte Münze leugne die pluralistische Realität des Berliner Musiklebens, teilt die Initiative auf ihrer Homepage mit. Sie ist überzeugt, mit der Festlegung auf den Jazz vergebe Berlin eine große Chance. Und ein kleiner Schwerpunkt zur Kirchenarchitektur ausgegebenem Anlass. Die dringend nötige Sanierung der Frankfurter Paulskirche verzögert sich. Eigentlich wollte die Stadt Frankfurt schon bis 2023 damit fertig sein, denn dann steht ein wichtiges Jubiläum an. Die Zusammenkunft der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche jährt sich zum 175. Mal. Frankfurts Baudezernent geht jetzt aber davon aus, dass dieser Zeitplan nicht realistisch ist. Mit Blick auf die Ausschreibungsverfahren sei das nicht umsetzbar, teilte er mit. Es sei daher sinnvoll, die Jubiläumsfeier abzuwarten und erst danach mit der Sanierung zu beginnen. Der Markusdom in Venedig muss nicht ganz so lange warten. Er soll mit einem Ring aus Glasplatten umstellt und so besser vor Hochwasser geschützt werden. Das berichten italienische Medien. Der 1,20 Meter hohe gläserne Schutzwall soll schon im kommenden Herbst fertig sein. Vergangenes Jahr hatte ein Hochwasser die Krypta des Markusdoms geflutet und so statische Probleme verursacht. Das Salzwasser beschädigte außerdem Mauerwerk und Mosaike. Und zum Schluss dieser Ausgabe von Kultur heute hören wir ihn noch einmal, Terry Jones von Monty Python, der britischen Komikertruppe, die mit Filmen wie Das Leben des Brian und der Fernsehshow Flying Circus Comedy-Geschichte geschrieben hat. Mit 77 Jahren ist Terry Jones gestorben, angefangen aber hatte alles mal so.
I used to write terribly, when I was small, I used to write terribly miserable poetry.
Als ich klein war, so 7 oder 10 Jahre alt, habe ich furchtbar triste Gedichte geschrieben. Aber ich wurde doch zum Optimisten. Einfach, weil ich Spaß an meiner Arbeit habe.
So I become an optimist.
Ja, eine gute Handlungsanweisung. Das war Kultur heute. Auch uns hat die Arbeit Spaß gemacht. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.